Liebe Geschwister, ich grüße euch alle recht herzlich zu dieser Bibelstunde heute Abend. Willkommen zum siebten Mal beim Titus. Heute wieder das zweite Kapitel, dem wir unsere Aufmerksamkeit widmen. Ihr habt alle schon eine Handout, das ist gut. Aber wir wollen weer eerst stille werden und beten. Ja, lieber Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns hier und jetzt heute Abend unter deinem Wort versammeln dürfen. Wir wollen dich bitten, dass es diesmal ganz praktisch und ganz persönlich darf sein, diese Betrachtung des Titus 2. Dass es für uns zum Segen wird, Herr. Dass wir Dinge erkennen aus deinem Wort her und dass du uns ansprichst in unserer Situation, damit wir in diesen bewegten Zeiten wieder froh in den Alltag zurückkehren können. Und dass wir nur dann gelingen können, wenn du heute Abend uns einen Segen schenkst. Gnädiger Gott, du allein kannst unseren Geist öffnen, unser Herz erwärmen und unseren Willen stärken und lenken, damit wir dein Wort verstehen und lieben und auch darauf reagieren. Bis du diese guten Dinge setzt für uns tun, darum wollen wir dich gnädiglich bitten, Herr. Amen. Und auch noch ein spätes Willkommen. Danke. Titus. Ich habe gelesen, eine der kühnsten Briefe im Neuen Testament. Eine der kühnsten Briefe. Und wir kommen jetzt in Kapitel 2 zu Vers 1 bis 10. Und wir möchten diesen dritten Abend auch den Text lesen und so ein bisschen das größere Ganze besprechen. Und dann stelle ich mich vor, am nächsten Sonntag erstmals die letzte Verse lesen, 11 bis 15. Das sind eigentlich nur 5 Verse, aber da steckt eine Menge drin. Und du weißt schon mit deinem Pastor, wenn er sagt, da steckt eine Menge drin, dann kann man ruhig die ganze Stunde dann weiter. Aber auch noch ein paar Splitter ausziehen aus dem ganzen Kapitel. Also heute schauen wir uns Kapitel 2 an, die Verse 1 bis 10. Ob wir darüber nachdenken, wie attraktiv die Lehre Gottes sein kann. Hast du auch ein Handout?
Nein.
Du bekommst ein. Maria, willst du mit uns lesen?
Du aber rede, wie sich ziemt nach der heilsamen Lehre. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Desgleichen ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Den Sklaven sage, dass sie sich ihren Herrn in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig sein, nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sich in allem gut und treu erweisen, damit sie in der Lehre Gottes, unseres Heilandes, Ehre machen in allen Stücken.
Ja, danke, Maria. Wie um Himmels willen machen wir die Lehre attraktiv? Nun, zunächst wieder ein paar Verse. Ich fange an mit Vers 2. Leert die älteren Männer, dass sie nüchtern zijn, würdig des Respekts besonnen oder beherrscht, fest im Glauben, in der Liebe und im Durchhalten. Ebenso lehren die älteren Frauen, dass sie sich würdevoll verhalten. Und Vers 9 lehrt die Sklaven, dass sie sich ihren Herren in jeder Hinsicht unterordnen. Vers 10, damit sie in allem der Lehre über Gott, unsere Retter, Ehre machen. Das heißt also Ehre machen, anziehend, attraktiv machen. Das ist das Thema. Und darüber dann geschrieben, Vers 1, du sollst die Botschaft verkünden, wie es der gesunden Lehre angemessen ist. Also, mach die Lehre attraktiv, darum geht es. Und dabei geht es um den Charakter. Der muss richtig sein. Jetzt eine Frage. Ich nehme an, wenn die Leute auf Kreta, wo Paulus Titus zurückgelassen hatte, um sich um die Kirchen dort zu kümmern, wenn die Leute daaran gewöhnt waren, sehr weit weg van Gott zu leben, in jenen Aberglauben, warum war es dan zo wichtig, in dem Unterricht mit den älteren Männern zu beginnen? Vers 1 und 2. Warum mit den älteren Männern? Hoe wil dat zijn? Ja. Wat stelst du daarvan?
Die daar voorhand.
Ja. Eigenlijk denk ik, we zijn alle meer of weniger gevangenen van unserem context. Dat betekent die aard wie wir die wereld sehen, hängt sterk van onze ervaringen af. En onze culturele werten. Ik denk, heute würden die meisten niet met den älteren Männern anfangen. De alte weiße man, die steht niet goed in de biografie. Wir haben den Staffelstab an die Jugend weitergegeben. Heute liegt der Schwerpunkt auf der Jugend. Schau mal auf Instagram vorbei. Die erfolgreichsten Influencer in Österreich sind junge Leute. Jawohl. Aber gehst du einmal zurück nach Kreta, da wäre das ganz anders gewesen. Die Leute, die respektiert werden sollen, die Führer in der lokalen Gesellschaft, das wären sicher die Älteren gewesen. Und so ermut ich Paulus Titus, fange mit den Leuten an, die Einfluss haben werden. Ich erinnere mich an einen Luftwaffenoffizier. Alessandro hat mir vor der Bibelstunde schon gesagt, hat du wieder ein blutiges Beispiel. Also jetzt ist jeder mal ein bisschen gespannt. Einen Luftwaffenoffizier. Der hatte in Afghanistan gedient. Du weißt vielleicht, in Holland waren die Militäre in Mali, in Afrika, aber auch in Afghanistan. Und die erzählte über eine Übung in seinem Einsatzgebiet. Die Meldung war, eine Bombe war gefallen, die den Zugang zum Gelände zerstört hatte. Und sie musste das Gebäude evakuieren. Also, ein junger Offizier kam die Treppe hinunter in den Einsatzraum und sagte, bitte meine Herren, es tut mir leid, sie zu unterbrechen, aber es gab eine Bombe oben, über die Brücke. Oben auf die Brücke, und wir müssen evakuieren. Und alle sahen sich einander an und machten dann nach einer Weile einfach weiter mit dem, was sie gerade taten. Und dann stand dieser griesgrämige, erfahrene Flugbeleiter auf und schrie und rief, evakuieren, jetzt! Und alle anderen verließen sofort das Gebäude. Siehst du, es sind die Erfahrungen, die mit dem Alter kommen. Die Weisheit in Gottes Güte, die mit dem Alter kommt. Diese älteren Männer waren entscheidend für die Entwicklung in der Kirche auf Kreta. Und deshalb sagt Paulus zu Titus, du musst mit ihnen anfangen. Ziehe die Männer auf deiner Seite. Auch Flüchtlinge aus Afrika und dem Nahost haben mir das oft wieder und wieder gesagt. Die älteren Männer im Dorf waren sehr geachtet. Eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, in einer gottlosen Welt, da fallen Heim und Familie sehr schnell auseinander. Familie und Heim. Verse 3 bis 5, ja, die demonstrieren das ein bisschen. Und interessant, wie sollen die älteren Frauen den jungen Frauen helfen in ihrem neuen christlichen Leben? Ja, ich denke, wo wir auch von den Niederlanden, aber auch von der Schweiz, wo wir missionarische Gemeinden gegründet haben mit Menschen in sozialen Situationen sehr weit weg von Gott. Wenn das passiert und die Gesellschaft hat zich zo ontwikkeld, daar fühlen zich jüngere Frauen oft sehr schlecht. Namentlich jüngere Frauen. Sie werden sehr leicht ausgenutzt und zu Objekten gemacht und enden dann einsam und allein. Müssen ihr Leben und die Kinder ganz allein managen und kommen damit nicht zurecht. Und dann brechen sie zusammen. Wie wir wissen von den Missionsvelden, da gibt es viele Situationen so. Speziell alleinerziehende Mutter haben es wirklich schwer in einer gottlosen Gesellschaft. Trotz allem, was die Leute sagen. Sie haben es schwer. Und die Kirche muss dann ein radikal anderen Ort sein. Ein Ort, an dem es ältere Frauen gibt, die sich dazu aufgerufen wissen, ein ganz andere Art von Leben mit Familie und Kinder und Ehemännern zu vermitteln. Wie das etwas ganz anderes sein kann, als es die jüngeren Frauen vielleicht je erlebt haben. Ein Ort, an dem man echte Familie und Liebe und Unterstützung bekommt. Und ganz, ganz andere Erfahrungen. Und dann muss Titus sie sagen, hör zu. Wenn diese Ehemänner, wenn was in Kapitel 1 Vers 12 gesagt wurde, wenn sie faulen, lügende Ehemänner zijn und diese Mütter denken könnten, ja, mein Mann, ich kann mich nicht um ihn kümmern. Vergess es, macht ja nichts. Unsere Männer sind für keinen von Nutzen. Dann musst du sagen, nein, 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 warte, warte, warte. Seid nicht so. Ihr könnt Pioniermissionar sein. Revolutionäre Radikale auf dem Weg von Jesus. Und tatsächliche Liebe zeigen und eine Familie aufbauen und ein Zuhause bauen in einer gottlosen Gesellschaft, in der sich sie vielleicht unterdrückt fühlen, in einer habsüchtigen, ausbeuterischen Gesellschaft, durch die Kirche, durch die Unterstützung des älteren christlichen Frauen, kannst du deinen Kopf hoch halten. Und Würde haben und Ehre, ein Ziel, Unterstützung und Liebe. Und du bist in der Lage, ein Zuhause zu bauen, das komplett anders ist, als all die Erwartungen um dich herum. Siehst du? Das ist die andere Seite von, was wir vorhin gelesen haben, nämlich dass Paulus sagt, Titus, er soll darauf achten, dass die Ältesten, weißt du noch, die Ältesten, ihre Häuser leiten sollten. Er soll sehen, ob sie ausgerüstet sind. Jetzt sagt er eigentlich, die Häuser sind so wichtig. Denn die Häuser sind der Ort, an dem die christliche Erziehung und so weiter stattfindet. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass sie mit den richtigen Mitteln ausgerüstet sind. Und eine der wichtigsten Mitteln sind die Mutter. Und die älteren Frauen. Die helfen sie. Ik weet, we hebben hier keine ältere Frauen. We hebben hier die soep ältere heute Abend van die Frauen. Aber hör doch mal zu. Wat zijn die Herausforderungen? Schau mal die Verse 6 bis 8. Den eerste Teil über die jonge Männer. Als die beginnen Jesus zu folgen, wat zijn die Herausforderungen für sie? 6 bis 8. Is zeer interessant, hè, wie Paulus anfängt. Er ermahnt auch die jüngeren Männer, besonnen zu sein. Also zichzelf zu beherrschen. Selbstbeherrschung. Wie oft habe ich darüber geredet in Holland mit meinen Kategesanten? Het is een echtes Problem oft für die Jugendlichen. Sie entwickeln sich, sie erforschen, sie üben ihre Fähigkeiten im Leben, beim Sport zum Beispiel. Muss man auch Disziplin kennen. Und das wirkliche Risiko dabei ist, dass sie ihre Selbstkontrolle verlieren. Und das kann zu Exzessen führen, auf alle möglichen Arten und Weisen. Und dann denk ich in der Gesellschaft, in die wir leben, die entwickelte, europäische ist, gibt es einfach viele Wegen zu Dingen, die tiefgreifenden Schaden anrichten können. Pornografie, Drogen, Missbrauch, all diese Dinge. Und das Problem ist weltreichend, nicht wahr? Weitreichend. Ob sie also einen konstruktiven Beitrag zur Gesellschaft leisten oder eines destruktiven Einfluss ausüben werden. Junge Leute sind leicht zu beeinflussen, denke ich. Und verlieren leicht die Selbstkontrolle. Die Luftwaffenoffizier, den ich schon erwähnte, war auch einmal in Mali. Und da war er verantwortlich für den jungen Rekruten. Er erzählte, da war ein Jungen mit ihm im Schützengraben. Ihre Aufgabe war ein Nachtdienst. Sie sollten ihre Basis also in der Nacht vor Angriffen schützen. Und sie blickten auf ein bewaldeten Gebiet hinaus. Dort draußen gab es viele wilde Tiere und so weiter und so weiter. Und was gab es noch mehr? In die dunkle Nacht. Und als es dan dunkler en dunkler wurde, jedes Raschel eines Baumes, jeder Zweig, der brach, sein Kollege wurde mehr und mehr gestresst und beunruhigt. Und am Ende, in den frühen Morgenstunden, musste er einen diskreten Telefonanruf machen, der Kommandozentrale anrufen und sagen, dieser Junge braucht Hilfe. Sie schicken die Sanität raus. Sie brachten ihn weg. Sie haben ihn nie wieder gesehen. Er war komplett durchgedreht. Ich weiß, das ist natürlich ein medizinischer Fall, aber für junge Männer eine echte Gefahr. Und wir waren alle einmal jung, nicht wahr? Kannst du noch erinnern? Ja, ich kann schon. Wir verstehen das. So viele Dinge passieren, entwickeln sich und verändern. Für einen gottesfrüchtigen jungen Mann ist es wichtig, dass er die Orientierung behält. Schau mal auf den Text. Junge Männer, junge Frauen. Wie kunnen we ze helpen en ermutigen in ihrer Nachfolge Jesu? Interessante vraag voor ons. Wie kunnen we jonge Männer en Frauen ermutigen in de Nachfolge Jesu Christi? Als we daar lezen hier: Frömmigkeit, Reinheit, Liebe, Selbstbeherrschung. Je hebt kinderen, hè? Das klingt fast unmöglich, oder? Und sie werden sagen, nicht so vernünftig. In einer gottlosen und egoistischen Welt. Die Leute werden sagen, Mensch, vergiss es. Keiner kann so leben. Wie können wir so leben? Besonders als junge Leute. So radikaal anders. Aber was sagt Paulus in den Versen 7 und 8? Was sagt er zu Titus? Das musst du ihnen zeigen. Und deshalb ist es für Titus so hart, weil Paulus wirklich sagt, niemand wird glauben, es sei möglich. Aber du musst es ihnen zeigen, dass es möglich ist. Er muss das Gegenteil sein von Kapitel 1, Vers 12. Erinnerst du es? Kretenser, Lügner, Bösewichte, faule Fresser. Also er muss wahrhaftig und gut und besonnen sein. Zodat sogar ihre Feinde sagen werden, nun, ich stimme nicht mit sie überein. Aber ich kann es nicht leugnen, dass da ist was rein. Das ist eine gute Art zu leben. Dieser Titus, heute werden wir sagen, dieser Titus, der ist authentisch. Wenn du gut bist und wahrhaftig, wenn du integer bist, sie können es nicht leugnen. Das ist, was er sagt. So, wenn wir fragen, wie werden wir doch junge Menschen in unsere Kirchen helfen, Gott gefällig zu leben, dann geht es in gewisser Weise, denke ich, darum, dass wir Gott gefällig sind. Du sei gottesfürchtig. Zeig es. Zeig, wie man Güte, Reinheit und Selbstbeherrschung lebt. Weißt du, ich nenne das eine der schönen Dinge, ein anderer wird sagen, eine der Probleme, aber eine der schönen Dinge mit jungen Menschen ist, dass sie Scheinheiligkeit immer erkennen. Heuchlerei. Schon die kleinsten Kinder können das erkennen. Sie sagen, nein, du hast das gesagt, aber du tust dies. Das Beste ist also zu sagen, das ist es, was wir sagen, und das ist es, was wir tun. Als älteren Christen. Und das ist das Modell. Deshalb hat Paulus gesagt, lasst uns mit den älteren Männern und mit den älteren Frauen anfangen. Denn sie werden eine große Hilfe sein für die Jungen, wenn sie es vorleben können. Stimmt doch? Das ist eine wahrhaftige Aufgabe für uns. Älteren, die es vorleben können. Und weißt du das Beste daran? Es ist und bleibt Gnade. Die Gnade Gottes ist erschienen, vers 11, die allen Menschen Rettung bringt und die leert uns Nein zu sagen zur Gottlosigkeit. Interessant. Gnade Gottes lernt Nein zu sagen. Nun, wir haben die großartige Verse 11 bis 15 für das nächste Studium auf. Aber zurück zu den Versen 9 und 10. Haben noch nichts darüber gesagt. Die Sklaverei. Sieh hier auch. Ich weiß, liebe Freunde, die Sklaverei wurde abgeschafft. Doch für viele Menschen, denk mal nach, für viele Menschen ist der Arbeitsplatz hart und sehr herausfordernd. Vielleicht gerade heute. Und wie können wir Gottes fürchtig sein, wenn unsere Chefs das nicht zien? Weil unsere Chefs ungerecht zien. Oder unsere Kollegen. Ich bin mir bewusst, dass für viele Menschen dies ein sehr reales Problem ist. Also was ich jetzt sage, soll in keiner Weise banal sein. Denn ich weiß, ich habe auch Ferienarbeit gemacht in meiner Studentenzeit. Ich habe auch meine Erfahrungen so erlebt. Ich weiß ein bisschen von bösartigen Chefs und unvernünftigen Kollegen. Und weil wir zoveel van ons arbeidsleven in ihrer Gesellschaft verbringen, kunnen dat zeer, zeer starke Themen zijn. Maar ik glaube, was Paulus hier zu Timotheus sagt, is dat man sie leren muss. Leute, es gibt einige Prioriteiten zu bewerten. Und die oberste Priorität muss das Evangelium sein. Also, wie wir gehen, wie wir reden, wie wir unseren Glauben ausleben, ist entscheidend. Wenn wir also mit Menschen zu tun haben, die unangenehm, die schwierig sind, oder uns wirklich schikanieren und beleidigen, muss unsere Antwort vom Evangelium bestimmt sein. Ja, ich weiß, das ist nicht einfach, aber es ist grundlegend. Und Paulus verlangt von uns, ja, was verlangt Paulus von uns? Was fordert er Titus an? Sie zu lehren, ein christliches Zeugnis aufrecht zu erhalten. Auch wenn Dinge wirklich hart sind. Nun gibt es natürlich einige Unterschiede. Wir befinden uns, sag mal ehrlich, wir befinden uns nicht mehr in der Sklaverei. Jedenfalls glaube ich nicht hier in Österreich. Es gibt Arbeitsverträge. Man kann vor ein Arbeitsgericht gehen, wenn es wirklich schlecht läuft und ungerecht geht. Aber im Rahmen all dessen ist unsere Reaktion die Reaktion eines Christen. Und die Realität ist, dass unser Herr auch niemals versprochen hat, dein Leben wird einfach sein. Vielleicht kennst du die Terminologie Prosperity Gospel. Glaub in Gott und es Segen mal Segen mal Segen. Weg sind alle Probleme. Das hat Jesus niemals gesagt. Jesus hat über ein Kreuz gesprochen, glaube ich. Und einer der ersten Orte, wo wir mit Schwierigkeiten rechnen können, ist wahrscheinlich der Arbeitsplatz. Und deshalb müssen wir dort beten. Gott wird uns Kraft und Gnade geben, um ein gottgefälliges Leben vor Ungläubigen zu führen, wie angenehm oder unangenehm sie uns auch sein mögen. Man übersetzt es, hè? Man übersetzt es von damals nach heute. De Arbeiter heute is, neem ik aan, wie die Sklaven in die früheren Tagen. Zo lees ik dat. Sie moesten irgendwie als Vorbilder für die Wahrheit dienen. Ja, dat sollen wir versuchen, uns zum Vorbild zu machen. Zo sagt das Titus. Er soll das nicht ein bisschen machen, sondern vorbildlich. Wir sollen, aber, dat is ook wichtig, wir sollen nicht irgendwie so uns zu Halbheiligen stilisieren. Wir sind zwar Heiligen durch den Heiligen Geist, das meine ich nicht, aber nicht, dass wir so nach dem Motto über uns Menschen zum Glauben führen. Das geht nicht. Wir machen das nur, um Jesus die Ehre zu geben, um Menschen nicht davon abzuhalten, dass sie zum Glauben kommen. Das ist, sag mal, der Verhaltenskodex, der hier eingefordert wird. Übrigens, das ist auch wichtig, man würde diesen Text verkennen, wenn man sagen würde, ja, Paulus rechtfertigt die Sklaverei. Paulus sagt hier in Wirklichkeit nichts zu Sklaverei. Er sagt was zu Slaven. Aber nicht zu dem damals in der damaligen Gesellschaft gebräuchlichen Institut des Sklaventums. Dass er, wenn man die Philemonbrief nimmt, denke ich, auch kritisch sieht, hä? Kennst du den Philemonbrief? Ja. Eben auch von Gott her kritisch sieht in Philemon. Kun je vielleicht auch einmal lesen. Aber wenn ich eben Sklave bin, dann soll nicht meine eigene Freiheit, dann soll nicht irgendeine politische Umwälzung das Primäre sein. Sondern das Primäre ist die Ehre Gottes in meinem Handeln. Und dann sagt Vers 10, dass wir damit die Lehre über Gott, unseren Retter, attraktiv machen. Ich finde das ein wunderbarer Satz. Tyndale, William Tyndale, der die Bibel ins Englische übersetzt hat, eigentlich das größte Teil, was später heißt, die King James Version. William Tyndale, ich spreche jetzt over viele, viele hundert Jahre her. Aber Tyndale formuliert es so. That they may do worship to the doctrine. Martin Luther übersetzt, damit sie die Lehre Ehre machen. Also die Lehre wird attraktiv, wenn sie so gelebt wird. Die Leute hören lieber nicht die Lehre. Hè? Lehre, Dogma's und so weiter, das ist alles schlecht. Aber die Lehre kann attraktiv werden. Zum Schluss drei Fragen. Ein Mensch muss auch einmal endigen. Also, nur drei Fragen. Eins. Wenn wir Menschen begegnen, wenn wir irgendetwas tun, ist das dann Frage Nummer 1? Gebe ich hiermit Jesus Christus die Ehre? Ist das Nummer 1? Wenn das so ist, dann können wir diese Dinge tun. Und dann werden wir Dinge auch in dieser Welt anders machen. Weil wir an ganz vielen Stellen sagen, ja, ich überlege das mit dieser Handlung, die zwar irdisch menschlich verständlich ist, gebe ich aber Jesus nicht die Ehre. Ich kann mit diesen Menschen noch ein zweite Meile gehen. Heute würde ich sagen, ich darf noch ein zweite Mail schicken. Ich kann mit diesen Menschen dieses oder jenes tun, irdisch würdiges lieber nicht tun, weil er das nicht verdient hatte. Aber um dem Heiland die Ehre zu geben, deshalb handle ich jetzt so, wie er es vielleicht gar nicht von mir erwartet. Zu Ehre unseres Herrn und Heiland Jesus Christus. Das ist tatsächlich, was hier gefordert wird. Dass wir als Maxime unseres Handelns immer sagen, was dient Jesus? Was ist ihm zu Ehre? Zweite Frage. kann man also sagen, jedes Mitglied der Kirche, auch jedes Mitglied unserer Gemeinde ERKWB Neuhofen, ist ein Vollzeitmissionar. Hört sich ein bisschen seltsam an, nicht wahr? Junge Leute, die Theologie studieren würden, sagen, vielleicht werde ich Pfarrer, vielleicht werde ich Missionar. Aber in gewisser Weise sagt dieses Buch, nein, du bist ein Missionar. Wo immer du arbeitest, wo immer deine Familie ist, deine Nachbarschaft, dein Büro, dein Studium, Gott hat dich dort hingestellt. Er hat dich als Missionar eingesetzt. Weißt du, manche Missionare werden von Kirchen bezahlt. Andere werden von anderen Unternehmen bezahlt, von McDonald's. Oder Lidl. Oder was auch immer. Aber der Punkt ist, dass ihr dort Vollzeit Repräsentant seid des Herrn Jesus Christus. Und alles, was ihr tut und alles, was ihr sagt, repräsentiert ihn. Im Guten wie im Schlechten. Ihr seid dort Missionar. Ich war einmal in Urlaub in Süd-Wales, Vereinigd Koninkrijk, daaronder links Wales. Habe dann von einem Mann gehört, der angeblich ein erfolgreicher Evangelist sein soll. Naja, was denkst du dann? Das ist ein Mann mit einem großes Auditorium, der hat Reden, Vortrag und so weiter. Nein. Dieser Missionar in Zuid-Wales, zijn job waren steenboden van lastkrachtwagen te reinigen en ze abzuspritzen. Jeder die ihn traf, erfuhr van Jezus. En een menge Leute wurden Christen, nur weil er zo een harte arbeid machte. En de staat zu Ehre Gottes. Das hatte eine enorme Ausstrahlung. Das ist der Punkt. Unsere Worte über Jesus müssen auch von einem Leben umgeben sein. Von einem Leben, das zeigt, es ist echt. Es zieht Liebe und Integrität an. Darin soll sich Titus selber zum Vorbild machen. Seine Wörter, sein Handeln soll immer wieder Anlass zum Lob Gottes werden. Und nicht dazu dienen, dass eventuell gesagt wird, ja, und das kennen wir alle auch so, ja, der ist Christen, der redet so schön, aber wie der handelt. Womit tatsächlich das Evangelium lästerlich gemacht wird. Nein, ich weiß, was du denkst jetzt. Wir sind nicht perfekt. Du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Und wir werden auch nicht perfekt. Einmal in der Zukunft, wenn der Herr kommt. Aber die Art, wie wir mit Versagen umgehen, mit Leiden umgehen, zeigt den Menschen etwas über den Herrn Jesus. Ob wir nun Rentner sind, ob wir nun die Regale stapeln, ob wir Ingenieure sind, Hirnchirurgen, Geschäftsführer oder vielleicht einen schönen Garten pflegen. Oder was auch immer da. Wir alle sind von Jesus dorthin versetzt worden, um andere zu erreichen und ein Zeuge für ihn zu sein. Wir sind alle Missionare. Also wir haben hier das kleine Schild. Alle Sünder willkommen. Man könnte dabei sagen, alle hier sind Missionaren. Dritte vraag, dat is de laatste. Gefällt u dat? Gefällt u dat? Moest vielleicht een beetje over nadenken, hoor. Hör mal. Am Ende des Verses 14 steht, dass Gott für sich selbst reinigt. Ein Volk, das sein eigenes ist. Und wenn das geschieht, was für ein wunderbares Privileg, einer der Seinen zu sein. Er ist wie die Stelle in Malachi. Kennst du die? Auf die letzte Seite des Alten Testaments. Ich liebe das, dieses Vers. Malachi 3. Diejenigen, die den Herrn fürchten, kamen zueinander und trösten sich untereinander. Und sie hatten ihren Namen in einem besonderen Buch. Ein Buch zur Erinnerung an alle, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und von ihnen sagt Gott, sie sollen mein Eigentum sein, wenn ich meine Juwelen zusammenstelle. Ich habe das in Hebräisch nochmal nachgesehen. Meine Juwelen stellt der Herr zusammen. So steht das dort, wörtlich übersetzt. Mein kostbarer Besitz. Also, die Lieben. Kostbare Menschen, seid ihr. Wertvolle Menschen. Wie ein Juwel. Und wenn du einen Diamanten in deiner Uhr hast, bleibt die Uhr ewig in Gang. Menschen also, die Bestand haben, und Gott reinigt solche Menschen für sich selbst. Du gehörst zu mir, sagt er. Was für eine Ehre. Was für ein Privileg für dich und auch für mich. Beugen wir uns nun vor unserem Gott und Gott, indem wir unsere Fehler und Versäumnisse eingestehen und darum beten, dass sie uns spüren lässt. Uns die Augen öffnet, damit wir unsere Sünden, wie der Katechismus sagt, je länger je mehr hassen. Und beten von ihnen geheilt zu werden, beten um seinen Heiligen Geist, damit wir unsere Neigungen, unsere bösen Neigungen, bekämpfen können. Lieber Herr, da wir wissen, welche Härte und Rebellion in uns steckt, willst du uns zähmen und beherrschen, uns durch deinen Geist regieren und leiten, damit wir unseren eigenen Begierden entsagen und sie dir gefangen nehmen. Mögen sie aufhören, uns den freudigen Gehorsam zu verhindern, den wir dir, Herr Jesu, schulden, vor denen sich jedes Knie beugen muss. Ja, und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns gebrauchen wollst. Auch immer wieder, dass Menschen das Gute in uns Leben können lesen. Und dass sie nicht abgeschreckt werden durch unsere Reden und Tun, sondern dass sie eingeladen werden zu so einem lebendigen Glauben. So wie du es den Paulus und Titus hast sagen lassen. So wie auch wir uns heute von dir sagen lassen wollen, durch dieses zweite Kapitel im Titusbrief. Herr, hab doch Geduld mit uns und gebrauche uns, dass wir wirklich Menschen ganz bescheiden lehren können, was es heißt, an dich zu glauben, durch unsere Verkündigung, aber auch ohne Wörter, dass sie durch unser Leben hingewiesen werden, auf dich hin. Ich möchte jetzt bitten für alle Geschwister, die heute Abend hier sind. Auch all diejenigen, die später die Aufnahme hören und um dein ganz persönliches mitgehen. Und um deine Hilfe, Herr. Du weißt, was es sie im einzigen Moment aan betrifft. Herr, daarin bitten wir dich um ganz konkrete Hilfe in ihre Situation. Aber immer auch wieder um die Ausrichtung auf dich. Dir, unserem Heiland, wollen wir uns anvertrauen. Mit dem Gebet, dass du uns selber zu beten geleerd hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Euch allen noch einen schönen Abend und seid Jesus anbefohlen.